ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Barrierefreie Software auf dem Kongress des Chaos Computer Club 2020. Ein Bericht über drei Sessions zum Thema Barrierefreiheit. Den richtigen Ton blind treffen. Ein Porträt des Blindenorganisten Norbert Pritze. Augen zu, Ohren auf. Das Amnesty-Journal gibt es auch akustisch. Und jeder hat seine kurzen Arme. Über den Kabarettisten Bernd Hock, der mit verkürzten Armen lebt, und sein Hörbuch Immer im Rampenlicht.
Komm in Netzwerk Nachrichten. Kurz China.
Jedes Jahr findet zwischen Weihnachten und Silvester der Kongress des Chaos Computer Clubs statt. Der CCC ist die europaweit größte Vereinigung von Computer- und Informationstechnikbegeisterten und sieht sich nach eigenen Angaben als Vermittler im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklungen. Aus Gründen wurde der Kongress 2020 vollständig digital als sogenannte Remote Chaos Experience durchgeführt. Das Programm enthielt diesmal drei Punkte zum Thema Barrierefreiheit. Einen generellen Überblick gaben Carola und Roberto Köpferl unter dem Titel How to digitale Barrierefreiheit. Neben einer Einführung in die gesetzlichen Grundlagen wurde erklärt, mit welchen Handicaps gerechnet werden sollte und welche Hilfsmittel und Maßnahmen im Bereich Software zweckmäßig sind.
Was sind überhaupt diese Probleme, mit denen die Leute oder wir vielleicht als Software- oder Inhalteersteller arbeiten müssen? Also da gibt es zum einen eben die Leute, die sind blind, Liste nicht vollständig vielleicht, die brauchen einen Screenreader oder benutzen eine Braillezeile. Screenreader sind sehr populär, weil die können auch sehr schnell reden und die verstehen das dann auch. Für die ist dann zum Beispiel wichtig, dass in einer Anwendung eine Tab-Order ist oder ein Navigationsmenü in einer Webseite, damit man eben nicht sich eine Hundertschaft an Absätzen erstmal durchlesen muss, bevor man dann endlich mal wieder an das Menü hinkommt und dann in dem Menü nach 20 Punkten den Punkt findet, wo man rein will und dann auch tatsächlich dahin navigiert. Dann gibt es die Steigerungsform taub und blind. Die können halt dann nur mit einer Braillezeile arbeiten. Und für die ist die Tab-Order natürlich auch ganz wichtig. Was ist Tab-Order? Der Blinde, der kann jetzt nicht unbedingt mit der Maus irgendwas anvisieren. Beschränkt geht es natürlich schon, aber hauptsächlich Bedienmöglichkeit ist Tab und Umschalt-Tab, um von einem Element zum anderen zu gehen. Ja, taube Menschen, denkt man sich, naja, ist eigentlich nicht so schlimm, aber die haben durchaus Leseschwierigkeiten oder so Textwahrnehmungsschwierigkeiten, weil es halt doch irgendwie von der Akustik herkommt. Die sind halt sehr bildschirmlastig, aber da kann es dann natürlich passieren, dass ein Video kommt. Und ein Video sollte halt dann, wenn es barrierefrei ist, auch verständlich sein, wenn man kein Audio dazu hat. Oder wenn man es ganz gesteigert haben will, dann eben mit Gebärden Translation dazu, dass man halt jemanden hat, der Gebärden macht. Technologie ist meines Wissens noch nicht so weit, dass das irgendwie automatisch geht, so à la Text-to-Speech, Text-to-Gebärde. Mir bisher nicht bekannt, wer was weiß, darf es mir gerne zuflüstern. Dann gibt es die Leute, die können sehen, aber die können halt schlecht sehen. Dazu gehört auch diese Rot-Grün-Blindheit. Für die ist wichtig, dass sie im Betriebssystem oder in ihrer grafischen Oberfläche hohen Kontrast einstellen können oder eine sehr starke Vergrößerung. Kann jetzt eine Bildschirmlupe sein oder halt einfach, dass die Schrift und die Symbole sehr groß sind. Dazu gehören halt dann auch so Sachen wie, dass der Eingabekursor bei der Tastatur ist. Sonst im Editor ist oftmals so ein kleiner Strich, der ist aber für viele Leute zu dünn, dass die den sehen. Da gibt es jetzt bei Oberflächen Möglichkeiten, den mit so Bobbeln oben und unten auszustatten, damit man den sieht, oder einen Mauszeiger, der rumtanzt wie wild, dass man halt was wahrnimmt. Und das Problem für Inhalteentwickler und Softwareentwickler ist halt, bricht das Programm noch ordentlich um? Sieht man da was? Rot, Grünblinde, da darf man halt dann nicht sagen, nicht Texte schreiben wie die Fehler befinden sich in den rot markierten Texten, bitte anschauen. Die grün markierten sind die guten. Ja, hilft den Leuten halt dann eher weniger. Und dann gibt es noch die Lichtempfindlichen. Das sind dann vielleicht eher wir Nerds. Da kommt dann der Dark Mode. Ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr als nur eine Mode, die in den letzten Jahren aufgekommen ist. Denn tatsächlich gibt es physikalische Gründe, warum man mit weniger Hintergrundstrahlung und dafür mehr hellerem Vordergrund besser fokussieren kann. Und es gibt halt auch einfach eine Lichtempfindlichkeit. Leute, die die Sonne meiden müssen, die arbeiten naturgemäß in dunklen Räumen und da brauchen sie halt dann auch angepasste Bildschirmmodi. Und dann gibt es eben noch Leute, die vielleicht gar keine Hände haben oder spastisch sind. Die machen dann Sensoreingabe über zum Beispiel die Augen oder über Joystick und so weiter. Wie gesagt, Liste nicht vollständig. Irgendwas wird es immer geben und irgendjemand wird vielleicht ausgelassen. Aber das hoffen wir mal nicht.
Auch im Anschluss zu dieser Session wurde die häufige Frage nach barrierefrei oder barrierearm gestellt.
Die Geschichte ist einfach die, dass barrierefrei ist halt absichtlich gesetzlich normiert, dass man sagt, so ist es. Also dann ist es barrierefrei, wenn es wirklich funktioniert. Die Realität zeigt natürlich, dass barrierearm schon ein wahnsinniger Meilenstein wäre. Allerdings ist es so, barrierearm ist halt schon irgendwie wieder bei behindertengerecht dran. So, und das Wort behindertengerecht, das ist hier bei uns im Haushalt tatsächlich schon viele Abende gefüllt und auch das Wort barrierearm, weil halt sozusagen nicht geguckt werden muss, dass es auf den Einzelnen angepasst wird. Dass man immer guckt, okay, ja, es wohnt jetzt in irgendeiner Verwaltung, einer kleinen Gemeinde mit 1000 Menschen, wohnt jetzt einer, der hört nichts und der kann sich dann melden und sagen, hier, ich kann diese Internetseite der Gemeindeverwaltung hier nutzen. So, und dann können die so lange schrauben, dass sozusagen, dass es jemand ohne Gehör lesen kann, dann ist es wahrscheinlich barrierearm. So, und dann passiert es, zieht eine blinde Familie ein, dann habe ich ein Problem, dann muss ich wieder umgestalten, dann muss ich sozusagen wieder barrierearm. Und deswegen sollte ich halt gleich Richtung barrierefrei gucken.
Tiefer in die Details der Entwicklung barrierefreier Webangebote ging eine junge Frau mit dem Pseudonym Dysphoric Unicorn in der Session Building Less Inaccessible Websites ein.
First things first, very easy to check. Do you have a lang attribute on your HTML tag? That will tell screenreaders how to pronounce it and give you...
In dem Abschnitt Wo beginnen nennt Dysphoric Unicorn die Notwendigkeit, in HTML-Dokumenten die Sprache festzulegen, Bilder mit Alternativtext zu versehen, Eingabefelder zu bezeichnen, die Anzeigeeigenschaften des Endgerätes durch die sogenannten Viewport-Eigenschaften zu berücksichtigen und alle Links und Schaltflächen eindeutig Screenreader-tauglich zu programmieren. Ausführlich ging sie darüber hinaus auf die Verwendung sogenannter ARIA-Tags ein. Während sich die bisher genannten Vorträge zwar an Entwickler wandten, aber eher auf die Rezipienten von Webseiten oder die Nutzer von Software bezogen, stellte David Williams King auch Möglichkeiten vor, via Spracheingabe selbst zu programmieren. In seinem Vortrag Accessible Input for Readers, Coders and Hackers nannte er Handicaps wie zum Beispiel das Karpaltunnelsyndrom, welches den Gebrauch der Hände einschränkt. Hier hören wir, wie er mittels Sprachbefehle und Software, die er selbst entwickelt, im Editor Vim arbeitet.
Desk left 2. Control Delta. Open new terminal. Charlie Delta space / Tango Mike Papa enter. Command Vim. Hotel, Hotel, Point, Charlie, Papa, Papa. Enter.
In dieser Live-Demo nutzt David Williams King das Sprachprogrammierwerkzeug Kaldi Active Grammar, kurz KAG, um auf seinem Linux-Desktop zu navigieren, ein Terminal zu öffnen, den Editor Vim zu starten und ein kurzes Programm zu, ja, ich wollte gerade schreiben, formulieren, aber David spricht es ja und es ist für mich als Sehenden beeindruckend zu verfolgen, wie sich Codezeile an Codezeile reiht. Insgesamt ist es gut zu sehen, dass Barrierefreiheit und Zugänglichkeit im Softwarebereich auf dem Kongress des CCC nicht zu übersehen war. Die Fragemöglichkeiten im Anschluss der Vorträge wurden rege genutzt und zeigen das gestiegene Interesse. Allgemein muss man darüber hinaus natürlich feststellen, dass Barrierefreiheit im Digitalen zurzeit ein ganz großes Problem darstellt.
Barrierefreiheit bei Default-Denken, also nicht erst, wenn jemand geklagt hat, sondern Software gleich richtig machen und Inhalte. Menschen nach dem Credo nicht über uns und ohne uns zu machen. Bei neuer Entwicklung das Thema mitdenken. Und aktuell hat das Thema halt einfach noch viel zu wenig Relevanz. Und deswegen müssen wir als Gestalter in diese Entwicklung eingebunden werden.
Im Webartikel zu diesem Podcast auf comin.de sind die Links zu den Vorträgen abrufbar. Unter den dort angegebenen Links gibt es auch die Möglichkeit des Downloads einer Audioversion der jeweiligen Session. Mehr Informationen zum Chaos Computer Club gibt es unter www.ccc.de. Sie hören ein Adagio von Albert Becker für Violine und Orgel. Und um den Organisten, den wir hier hören, geht es im folgenden Beitrag.
Den richtigen Ton blind treffen. Aus Glaube und Heimat vom 15. November 2020. Schon als kleines Kind entdeckte der 1970 Geborene seine Liebe zur Musik. Nach ersten autodidaktischen Versuchen erhielt er in der Schulzeit Klavier- und Gesangsunterricht. Er besuchte in Karl-Marx-Stadt die Blindenschule. Hier erlernte er die 1825 von Louis Braille erfundene Blindenschrift, die es Blinden ermöglicht, mit den Fingern tastend zu lesen. Aus nur 6 Punkten hatte der Franzose ein System erschaffen, mit dem sich jeder Buchstabe des Alphabets darstellen lässt, die Punktschrift. Dieses Verfahren entwickelte Braille 1828 zu einer Notenschrift für Blinde weiter. Norbert Britze erlernte in Karl-Marx-Stadt beide Notationsweisen, begeisterte sich als Abiturient für das Orgelspiel und absolvierte an der Kirchenmusikschule in Görlitz das B-Kirchenmusikstudium. Seit 1997 ist er als Kantor an der Stadtkirche St. Nikolai in Bad Düben tätig und für die Kirchenmusik im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch verantwortlich. Zunächst mit 50%, jetzt mit 75%. Zu seinen Aufgaben gehört die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste mit Orgel und Kirchenchor, die Organisation der ganzjährigen Konzertreihe Fermate, innehaltend zum Monatsende, an deren Ausgestaltung er maßgeblich beteiligt ist, die Arbeit mit Kindern in den Kindertagesstätten Bad Düben und Krippena sowie die Betreuung weiterer Chöre. In Bad Düben bildet Britze mit 4 Damen die Gesangsformation Anima, der Atem. Wir singen 1- bis 5-stimmige Sätze, haben gefühlvolle Melodien, aber auch kraftvolle Powersongs im Repertoire, berichtet er im Gespräch mit der Kirchenzeitung. Das Einstudieren unbekannter Werke stellt für Blinde eine besondere Herausforderung dar. Hierfür gibt es eine Arbeitsplatzassistenz, eine Leistung für Schwerbehinderte, die zu einem großen Teil vom Integrationsamt finanziert wird, sagt er. Benötigt wird jemand, der gut Noten lesen kann, die schreibe ich dann um in Blindenschrift, eine Kombination aus Ansagen und Vorspielen, erläutert Britze die Arbeitsweise. Ein Teil gängiger Literatur ist in verschiedenen Blindenbüchereien zu bekommen. In Deutschland werden Noten noch in Leipzig übertragen, wo ich gelegentlich Korrektur lese. Dort gibt es einen Übertragungsservice, durch den man die Noten digital zugeschickt bekommt und sich dann über einen Punktschriftdrucker ausdrucken kann. Weiterhin bin ich über das Internet mit anderen blinden Kollegen verbunden, um Noten auszutauschen. Die Blindennotenschrift ermöglicht es dann, die Werke selbst zu erarbeiten. Natürlich gilt seine Leidenschaft auch dem Orgelspiel. Dafür stehen ihm 2 wunderschöne Instrumente zur Verfügung, die 2008 bzw. 2018 restauriert werden konnten. Die Rühlmann-Orgel von 1907 in Bad Düben und die Johann-Ernst-Hähnel-Orgel von 1771 in Krippena. dass in Bad Düben ein Ehepaar für 52 glückliche Ehejahre 52.000 Euro stiftete, erfreute ihn in besonderer Weise. Norbert Pritze ist Mitglied im Kreiskirchenrat und der Kreissynode. Er engagiert sich in der Propstei Männerarbeit, Rüstzeit auf Schloss Mansfeld, weiterhin im säkularen Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen und ist in der aktuellen Periode Synodaler der Landessynode. Dass es in der EKM keinen Verantwortlichen für Blindenseelsorge gibt, findet er betrüblich. Blindenseelsorge und zum Beispiel auch die Männerarbeit sind in unserer EKM leider nicht im Blick, wohl aber die Arbeit mit Frauen bzw. Gehörlosen. Vielleicht sollte man versuchen, noch einen Schritt weiter als die EKD zu gehen und sämtliche Seelsorgebereiche für Menschen mit körperlichen Einschränkungen unter einem Arbeitsbereich zusammenzufassen und mit Fachpersonal auszustatten. Dann hätten wir ein starkes Sprachrohr für Inklusion, die in unseren Gemeinden leider oft kaum in Ansätzen berücksichtigt wird.
Augen zu, Ohren auf. Von Mike Söhler. Das Amnesty-Journal lässt sich nicht nur lesen, man kann es auch anhören. Mit dem Mono-Verlag und dem Com-In-Netzwerk teilen sich zwei Anbieter die Vertonung. Oft genug ist das Amnesty-Journal spät dran, wenn es ums Digitale geht. Social Media, Online, mobile Website, App-Entwicklung, es gibt Bereiche, da brauchen wir manchmal einfach länger. Umso schöner, wenn das Journal digital mal etwas macht, lange bevor viele andere darauf kommen. So ist es zum Beispiel bei der Vertonung von Beiträgen aus dem Journal. Denn man kann uns nicht nur lesen, sondern auch anhören, und zwar schon lange. Das derzeit omnipräsente Wort Podcast kannte jedenfalls kaum jemand, als sich das Netzwerk Com-In bereits in den 90er Jahren daran machte, Artikel aus dem Journal für Sehbehinderte und Blinde aufzubereiten. Teilhabe, Inklusion, barrierefreier Zugang zu Informationen, das ist auch heute für Menschen mit Behinderungen noch nicht selbstverständlich, meint nun, Jahrzehnte später, Jörg Sorge, Vorstand des Com-In-Netzwerkes. Com-In steht für Kommunikation und Information und stellt Beiträge für blinde Menschen barrierefrei zur Verfügung. Besonders wichtig ist dabei der Themenbereich Christentum und Gesellschaft, wie es auf der Webseite heißt. Doch auch das Amnesty-Journal wird Ausgabe für Ausgabe vertont. Es erscheint als Blindenhörzeitschrift im sogenannten DAISY-Format, einem digitalen Standard für akustische Hörbücher und Hörzeitschriften für blinde Menschen. Das Com-In-Netzwerk verschickt die Ausgaben auf CD als Blindensendung und bietet registrierten Abonnenten die Vertonung auch online oder als Download an. Auf www.com-in.de erscheint darüber hinaus jeweils ein Artikel als frei zugänglicher Podcast. Aber es geht dem Netzwerk nicht nur ums passive Zuhören. Die Briefe gegen das Vergessen eröffnen blinden Hörern die Möglichkeit, auch selbst aktiv für Menschenrechte einzutreten, betont Sorge. Bis in die 1990er Jahre zurück reicht die Erfahrung des Mono-Verlags www.monoverlag.at in Wien nicht, wenn es darum geht, Journalartikel gut klingen zu lassen. Doch kooperieren Amnesty International und der Hörbuchverlag schon seit gut 6 Jahren. Wir haben 2014 damit angefangen, Podcasts für Amnesty International aufzunehmen. So konnten wir verschiedene Sprecherinnen und Sprecher in der Studiosituation kennenlernen und gleichzeitig einen kleinen Beitrag leisten, sagt Till Fierit, der den Verlag im Jahr 2008 gegründet hat. Im 2-monatlichen Rhythmus nimmt der Verlag für das Amnesty-Journal jeweils 2 Podcasts auf. Im gedruckten Heft gibt es bei den entsprechenden Texten einen Vermerk. Diesen Artikel können Sie sich in unserer Tablet-App vorlesen lassen. www.amnesty.de/app. Aber warum macht sich ein kleiner Hörbuchverlag diese Arbeit? Fieritz' Antwort ist kurz und klar. Die Themen aus dem Amnesty-Journal berühren uns. die Aufmerksamkeit darauf zu richten, ist auch ein persönliches Anliegen geworden. Auch klar, aber nicht ganz so kurz, sind die vertonten Journalbeiträge. Hören Sie mal rein.
Jeder hat seine kurzen Arme. Ein Beitrag von Johannes Weil, erschienen bei Pro am 4.10.2016. Jeder hat seine kurzen Arme. Als Bernd Hock 1968 mit verkürzten Armen auf die Welt kam, war das für die Familie ein Schock. Die Ärzte vermuteten 25 Jahre später einen Gendefekt als Ursache. Vor 18 Jahren wurde auch Hocks Sohn ohne Arme geboren. Die Familie will die damit verbundenen Einschränkungen auch als Chance sehen, um für den Glauben und für Gott zu werben. Klagelieder sind nicht Bernd Hocks Sache. Daran ändert auch seine Behinderung nichts. Hock hat verkürzte Arme. Sein linker Arm endet oberhalb des Ellbogens. Seine rechte Hand ist verkrümmt und nicht vollständig ausgebildet. An jeder Hand hat er nur 3 Finger. Als er 24 Jahre alt ist, diagnostizieren die Ärzte zudem einen Herzfehler. Ich habe die Kraft der 2 Herzen, verweist er schmunzelnd auf seinen Herzschrittmacher. Seine Behinderung beeinträchtigt ihn, aber wirklich gestört habe sie ihn selten, sagt er. Schon als Kind setzte er sich zur Wehr, wenn er auf seine Einschränkung angesprochen wurde. Als eine Frau ihn einmal aus Mitleid einen armen Buben nannte, antwortete er: Ich bin kein armer Bub, sie blöde Kuh. Es nervte ihn, angestarrt und bemitleidet zu werden. Er lernt ganz normal zu schreiben, selber die Schuhe zu binden oder Reißverschlüsse schließen, kann er nicht. Bis er 14 Jahre alt ist, kann er nur mit Hilfe auf die Toilette gehen. Wenn es in der Schule dringend wurde, kam meine Mutter. Als Teenager geht er mit seinen Kumpels ins Schwimmbad oder auf eine Radtour. Dafür hatten sein Vater und sein Opa ihm eine spezielle Konstruktion gebaut. Seine Mitschüler hänseln ihn selten wegen seiner körperlichen Fehlbildung. Im Gegenteil, Hock ist ein guter Zuhörer und Ansprechpartner für deren Sorgen und Nöte. Diese Empathie hat er sich bewahrt, genau wie seine Schlagfertigkeit und den Humor. Nach dem Abitur studiert er Pädagogik und übernimmt später die Leitung einer Kita. Schwieriger Kinderwunsch. Seit 24 Jahren ist er mit Kerstin verheiratet. Sie ist nicht behindert. Ihre Ehe ist anfangs umstritten. Kritische Stimmen im Umfeld und in der Verwandtschaft fragen, warum die gelernte Hotelfachfrau sich auf eine Beziehung mit dem behinderten Hock einlasse. Das ist bis heute kein einfaches Thema, finden beide. Natürlich haben Kerstin Hock die Argumente und Bedenken, mit einem behinderten Mann zusammenzuleben, beschäftigt. Ich konnte das nicht alleine entscheiden. Wir haben vieles auch an Gott abgegeben, betont sie. Doch für sie sind die Pros und Kontras nicht so entscheidend. Nach langen Briefwechseln und Gesprächen haben damals beide ein Ja zu der Beziehung. Der gebürtige Pfälzer findet seine erste Arbeitsstelle in der norddeutschen Heimat seiner Frau. Das Paar wird 1993 in Pinneberg bei Hamburg sesshaft. Sie möchten gerne Kinder haben, doch durch Hocks Behinderung wird dieser Wunsch zu einer ethischen Frage für die beiden. Das Holt-Oram-Syndrom, unter dem Hock vermutlich leidet, bekommt statistisch nur jeder 100.000. Die Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit zu vererben, liegt bei 50%. Die starke Ausprägung der Behinderung bei 9%. Ist es zu verantworten, ein Kind zu zeugen, in dem Wissen, dass dieses möglicherweise behindert sein wird? Auch diese Entscheidung bespricht das Paar mit Gott. Zusätzlich haben sie sich eingehend medizinisch und genetisch beraten lassen. Die Genetikerin hat uns Mut gemacht, sagte Hock. 50% Risiko bedeutet auch 50% Chance auf ein gesundes Kind, habe sie betont. Für das Paar ist von Anfang an klar, dass sie nicht abtreiben würden, wenn nicht das passende Kind geboren würde. Die Tochter kommt nur mit einer minimalen Veränderung an der Hand zur Welt. So normal wie möglich. Vor dem zweiten Kinderwunsch stellt sich das Paar noch einmal ähnliche Fragen. Und wieder ist es bereit, sich auf die mögliche Behinderung ihres Kindes einzulassen. Ich war sehr viel offener als mein Mann, verrät Kerstin Huck. In der 18. Schwangerschaftswoche erhalten sie die Diagnose, dass ihr Sohn ohne Arme auf die Welt kommen wird. Das wurde aus medizinischer Sicht bis dahin ausgeschlossen. Die Diagnose schlug hohe Wellen. Trotzdem haben wir uns bewusst auf das Kind gefreut. Bei all diesen vielen Fragen lernen sie, noch intensiver nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihm zu glauben, dass er es gut meint und gut macht, auch wenn sich ein Gefühl der Traurigkeit breit macht. Hocks beobachten immer wieder, dass andere Menschen unsicher sind, wie sie mit der Behinderung von Vater und Sohn umgehen sollen. Wir selbst haben uns vermutlich oft die wenigsten Gedanken gemacht, wie wir und unser Sohn auf andere wirken. Für uns war es ja Alltag, erzählen die Eltern. Der kleine David hatte im Winter im Kinderwagen nackte Füße. Sie waren ja sein Ersatz für die fehlenden Hände, erklärt Kerstin Hock. Doch hin und wieder erhielten sie dafür irritierte Blicke. Als David in eine neue Schule kommt, hören die Eltern später, wie viele Gedanken sich das Kollegium über den Umgang mit ihm gemacht habe. Ein Anruf bei uns hätte genügt und viele Bedenken zerstreut, schmunzelt die Mutter. Vorwürfe, dass er mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist, haben seine Eltern nicht von ihm gehört, sagen sie. Die Einschränkung der beiden Männer spielt natürlich eine Rolle im familiären Alltag. Aber alle versuchen, so normal wie möglich damit umzugehen und es nicht zu einem großen Thema werden zu lassen. David macht in diesem Jahr sein Abitur und möchte danach im Journalismus einsteigen. Im August berichtet er für die Zeitungen Die Zeit und den Tagesspiegel von den Paralympics in Rio de Janeiro. Seine Artikel schreibt er mit den Füßen. In seiner Freizeit läuft er Halbmarathons. Für das letzte Rennen hatte sich ein T-Shirt mit dem Satz »Lieber Arm dran als Arm ab« gestaltet. Seine Schwester hat als Mediengestalterin ihren Traumjob gefunden. Wieder die Angst. Bernd Hock steht auch als Kabarettist auf der Bühne. Ich bin eine Rampensau, sagt er. Meist hat er seine Handpuppe Erwin im Gepäck, die er zu den Menschen sprechen lässt. In seinem Bühnenprogramm verarbeitet er Erlebnisse des Alltags. Etwa, als ihn erneut eine Frau im öffentlichen Nahverkehr lautstark bemitleidete. Auf die wiederholte Frage, was Hock ohne Arme denn noch machen könne, antwortet er, alte Frauen würdigen. Er möchte aufzeigen, wo die Gesellschaft Probleme im Umgang mit behinderten Menschen hat. Für ihn ist es kein Problem, Witze über Menschen mit Behinderungen zu machen. Hock hat aber auch eine feine Antenne dafür, was andere Menschen vertragen können und was nicht. Er möchte ihnen Mut machen und zeigen, dass ein Leben mit Behinderung nicht weniger Qualität hat als eines ohne. Aktuell arbeitet er zu 80% als Heilpraktiker für Psychotherapie. Dabei hat er seine Stelle in der Kindertagesstätte an den Nagel gehängt. Als Namen für seine Praxis hat er nicht ohne Grund Mutmachbüro gewählt. Hock mache noch auf einen anderen Punkt aufmerksam. Menschen wie ich haben heute nur noch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden. Er möchte nicht gegen den medizinischen Fortschritt reden, sagt er, aber in der Medizin gäbe es wenig psychologische Kompetenz, die Behinderung künftiger Kinder angst- und wertfrei zu transportieren. Die Geburt ihres Sohnes war für Kerstin und Bernd Hock wichtig. Als ich auf die Welt kam, erschraken meine Mutter und das medizinische Personal im Kreissaal. Ultraschallbilder gab es damals noch nicht. Der Schock meiner Eltern ist schon bald einer unsagbaren Liebe, Mut und Entschlossenheit gewichen, sagt er. Bei David haben wir uns gefreut, dass es ihn gibt. Das sollten alle Beteiligten spüren. Wir hoffen, Das war ansteckend für sein Leben, sagen die Eltern. Nach der Geburt von David brauchte ich kein Zeichen mehr von Gott, fügt der Vater hinzu. Er ist froh, dass sie bei Davids Geburt so reagiert haben. Wahrscheinlich hätte kein Mensch gedacht, dass mein Leben und das meines Sohnes jemals so verlaufen. Wenn Hock andere Menschen berät, beobachtet er, dass alle darunter leiden, permanent beurteilt und bewertet zu werden. Der Familienrat hatte bei meiner Geburt mein eingeschränktes Leben schon von der Geburt bis ins hohe Alter geplant. Von ihren Erlebnissen mit Gott wollen sie authentisch berichten. Es gibt Tage, da gelingt mir dies keine Sekunde. Ich bin dann in einer Angstschleife vor der Zukunft und dem Alltag. Angst entsteht immer dann, wenn ich mir bewusst mit eventuellen negativen Konsequenzen mich beschäftige, erzählt Bernd Hock. Wenn wir uns Gott zuwenden, treibt die Liebe die Furcht aus, ergänzt seine Frau. Sie wünscht sich, dass Menschen durch die Lebensgeschichte von ihr und ihrem Mann Lust darauf bekommen, sich mit Gott zu beschäftigen. Das wäre toll. Ihr Trauvers ist eine Aussage von Jesus. In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Diese offenen Augen wünschen sich beide, für sich und für andere. Mit dieser Zuversicht und diesem Vertrauen möchten sie leben und können dabei auch über die eine oder andere Einschränkung im Leben hinwegsehen. Schließlich haben wir irgendwie in jeder Hinsicht alle unsere kurzen Arme und Einschränkungen. Die Lebensgeschichte von Bernd Hock ist ausführlich im Buch Gewagte Beziehungen geschildert. Autor Holm Schneider stellt darin Menschen vor, die trotz ihres Handicaps den Wunsch nach einer eigenen Familie verwirklicht haben. Erschienen bei Neufeld, ISBN 978-386-256-7744. 120 Seiten für 14,90 Euro. Der Titel Gewagte Beziehungen.
Inzwischen hat Bernd R. Hock selbst eine Autobiografie veröffentlicht. Er berichtet darin von seinen Erfahrungen als Mensch mit kurzen Armen in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, lange Arme zu sehen. Seine Schlagfertigkeit und Humor haben ihn durch viele schwierige Situationen getragen, aber vielmehr noch sein Glaube. Zitat: Der Bühnenmensch Bernd R. Hock erlaubt dem Leser einen Blick hinter die Kulissen seiner Persönlichkeit, einen sehr ehrlichen, tiefgehenden, humorvollen und für manchen sicher heilsamen Blick, sagt sein Kabarettpartner, der Designer und Autor Ralf Martens. Hier eine Hörprobe.
Ich gehe direkt zu meinem Tisch. Nicht schüchtern, nein. Ich schreite festen Schrittes. Ich gehe nicht wie ein Anfänger in Trainingshose. Ich trete auf. Der Begrüßungsapplaus ist ganz und gar nicht donnernd. Kein Vorschuss, einfach Geklatsche halt. Wahrscheinlich hat das Publikum nicht mit einem Behinderten gerechnet. Als ich am Tisch sitze, schaue ich ins Publikum. Obwohl ich es aufgrund des Scheinwerfers gar nicht richtig sehen kann. Ich mache nichts, schaue nur. Mit mir zusammen haben an diesem Samstag, den 13. Februar 1988, 14 prominente Personen aus den Bereichen Politik, Sport, Showbusiness, Kirche und Journalismus Platz genommen, die ich nun gleich in Mimik, Gestik und vor allem in ihrer Stimmlage parodieren und in meiner Satire agieren lassen werde. Unter ihnen Ronald Reagan, Willy Brandt, Boris Becker und der Papst. Die Aufregung, die ich jetzt spüre, ist gut. Sie macht mich high. Gleichzeitig habe ich aber auch noch etwas Angst vor einem Texthänger oder davor, dass mir eine Parodie nicht so gut gelingen wird. Ich beginne mit meiner Parodie der Journalistenlegende aus dem WDR, Ernst-Dieter Lug, und stelle alle Promis am Tisch einmal kurz vor. Die Stars parodiere ich jeweils, kurz nachdem Lug sie vorgestellt hat, lediglich pantomimisch. Das kommt schon recht gut an und ich freue mich, dass das Publikum reagiert. Für die Antwort ziehe ich mir eine entsprechende Kohlbrille auf, modelliere mimisch das Kanzler-Doppelkinn, Zunge raus, Zunge rein und Ton zum Bild. Also in aller Entschiedenheit, Herr Luke. Ich werde direkt von Applaus unterbrochen und das Orchester spielt drei Tuschs. Ich empfinde ein Glücksgefühl, welches ich in meinem späteren Leben immer nur auf der Bühne oder beim Sex empfunden habe. Ich krieg sie, denke ich. Ich bin dort, wo ich mich wohlfühle, im Mittelpunkt des Geschehens. Ich genieße die volle Konzentration des Publikums. Dass man diese Gabe professionell Bühnenpräsenz oder etwas deftiger ausgedrückt das Rampensaugehen nennt, wusste ich damals noch nicht. Jetzt komme ich in den sogenannten Flow, den jeder Künstler kennt. Ich koste die von mir deutlich überzeichneten Charakteristika der Promis bis ins Letzte aus, lasse mir Zeit und genieße es, dass meine Pointen und Wortspiele zünden. Die Promis streiten miteinander und meine Überzeichnungen sorgen immer wieder für spontanen Zwischenapplaus und Tuschs. Mein Publikum geht total ab. Ich fliege durch meine Nummer. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung und Freude im Saal, dass ich es kaum fassen kann. Ich bin ein Star. Bitte hol mich niemals jemand hier raus. Kein Defizit steht im Mittelpunkt. Man nimmt mich so wahr, wie ich gerne bin. Ich genieße es, dass ich angeguckt und beobachtet werde, weil so viel Positives rüberkommt. Ich fühle mich angenommen. Das Schaumbad der Bewunderung ist eingelassen und ich tauche ganz tief ein und genieße. Nicht still, das bin ich nicht. Ich genieße laut, ich gebe alles, verausgabe mich total, schwitze wie ein Schwein und presse die verschiedenen Stimmen am Kehlkopfdeckel vorbei, bis ich im Verlauf der Nummer etwas heiser werde. Das ist perfekt für meine abschließenden Parodien von Willy Brandt und Ronald Reagan, dem 40. Präsidenten der USA. Danach mache ich den Sack zu und wünsche allen als Ernst-Dieter Luke eine gute Nacht. Ich stehe auf und verbeuge mich, setze mich wieder hin, denn ich muss mehrere Zugaben geben. Eine habe ich vorbereitet, dann folgen noch weitere vier, alle spontan. Als ich wieder aufstehe, um mich endgültig zu verabschieden, bleibt mein bündchenfreies, rotes Sweatshirt nicht in der Position hängen, in die es durch meine gedrungene Sitzhaltung geschoben wurde, sondern fällt nach unten und verdeckt meinen untersten Rettungsring aus Fett. Perfekt. Ich trete ganz nach vorne an den Bühnenrand. Die Sau tritt an die Rampe. Heraus aus dem grellen Licht des Scheinwerfers, der mir den Schweiß literweise aus den Poren treibt. Ich will dieses großartige Publikum sehen, mich bedanken bei den Menschen, die mich angenommen haben. Will mich suhlen im warmen Matsch der schnellen Anerkennung. Ich kann es kaum fassen, alle stehen auf. Standing Ovations. Die Menge jubelt mir zu. Publikum und Festkomitee feiern mich in einer Art und Weise, wie ich mir dies hätte nie träumen lassen. Eine Applausrakete nach der anderen wird gezündet. Ich könnte weinen vor Glück. Vielleicht tue ich es auch ein wenig. Wie ein Staubsauger, an dessen Saugschlauch man bei vollem Betrieb das Rohr entfernt und der dann wild durch den Raum fliegt, versuche ich, den ganzen Zuspruch einzusaugen. Nachdem ich mindestens eine Viertelstunde überzogen habe, gehe ich ab und trete zurück in den Schutz des Seitenvorhangs, der nun für mich kein Schutz mehr sein muss. Jeder darf mich sehen.
Immer im Rampenlicht. Das Hörbuch von Bernd R. Hoog kann bestellt werden auf der Webseite www.rampenbär.de, wobei Bär mit B-A-E-R geschrieben wird. Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Comm-In-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann, Roland Kurzweg und Markus Wetterauer. Redakteur am Mikrofon, Jörg Sorge.